Also herzlich willkommen zur 7. Vorlesung Datenmathematik. Nachdem wir am Dienstag, mit dem zweiten Kapitel Deskriptivstatistik aufgehört haben, indem wir uns im Rahmen der Regressionsanalyse, insbesondere bei der multivariaten linearen Regression, so an mathematisch gewagte Konzepte wie Gradient und Pseudo-Inverse rangewagt haben, ist es ja deutlich schlichter geworden dann zum Schluss, als wir angefangen haben, uns mit diskreter Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beschäftigen und insbesondere diskrete Wahrscheinlichkeitsräume einzuführen. Ja, also nur noch mal zur Erinnerung, wir haben ja eigentlich nur die notwendigen Begriffe eingeführt, was ein Wahrscheinlichkeitsraum ist. In dem Moment ist ein Wahrscheinlichkeitsraum für uns, also in diesem Kapitel, eigentlich nur ein paar Groß Omega der Elementarereignisse und Groß P, ein Wahrscheinlichkeitsmaß, was eigentlich jedem Elementarereignis einen Wert zwischen 0 und 1, also einer Wahrscheinlichkeit, zuordnet. Und die Bedingung dafür, dass P ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, ist halt die, dass die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse 1 ist. Ja, also insofern eine Normierung. Erinnern sich daran, als wir die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, so alle unseren ersten Beispiel für sozusagen den Random Server auf dem Internet, auf dem Webcraft betrachtet haben, war das ja gerade sozusagen im Rahmen der Lösung der Gleichungssysteme, die wir dort betrachtet haben, gerade die Normierung. Gut, ja, wenn wir Elementarereignisse zusammenfassen zu einer Menge von Elementarereignissen, dann reden wir von einem Ereignis. Und jetzt machen wir es einfach so, dass dieses Wahrscheinlichkeitsmaß sich fortsetzt auch auf Mengen. Ja? Also eigentlich müssten wir es andersrum definieren. Wahrscheinlichkeitsmaß ist eigentlich eine Abbildung von der, in dem Fall Potenzmenge der Menge der Elementarereignisse. Das geht halt, wenn es diskret ist. Ja? Werden wir dann sehen bei kontinuierlichen oder überabsehbaren Wahrscheinlichkeitsräumen, ist das nicht mehr so leicht möglich mit diesem Wahrscheinlichkeitsmaß. Aber eigentlich ist es eine Abbildung von der Potenzmenge Menge der Elementarereignisse nach 0, 1. Und dann hätten wir eigentlich die Elementarereignisse wäre quasi die Einermenge. Ja? Also wir haben es ein bisschen andersrum definiert. Letzten Endes geht es uns darum, Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse zu bestimmen. Ja? Dann haben wir sowas wie unmögliches, sicheres Ereignis eingeführt, was eine Gleichverteilung ist und hat mit so einem einfach ein Beispiel geschlossen. Es ist halt Wahrscheinlichkeitsrechnung, das heißt, das sind so Beispiele aus dem Glücksspielbereich, Würfeln, Roulette, Poker oder sowas, sind immer so probate Szenarien, wo man sich irgendwie Konzepte vorstellen kann und irgendwie auch die Fragestellung irgendwie sich überlegen kann. Also das wird jetzt auch vorkommen, heute und vielleicht auch nächste Woche, schauen wir mal, wie viel oder wie wenig Glücksspiel sozusagen wir einbringen. Aber man muss es tatsächlich sagen, also tatsächlich in der geschichtlichen Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie waren Glücksspiele so von Anfang an so eigentlich so ein treibender Motor. Gut, also das letzte Mal hatten wir also noch den idealen Würfel als ein Beispiel für unsere Begriffsbildung angeschaut, also haben den Wahrscheinlichkeitsraum dazu modelliert, also nochmal Wahrscheinlichkeitsräume modelliert man, unter Umständen gibt es für verschiedene Szenarien verschiedene Wahrscheinlichkeitsräume und dann kann man wieder Abbildungen, irgendwann werden wir das machen, zwischen Wahrscheinlichkeitsräumen betrachten und so weiter. Also das kennen wir ja jetzt nun mittlerweile, was wir auch schon bei, also ein bisschen anderen Kontext natürlich, aber bei diesen, erinnern sich, empirisches, numerisches Relativ hatten wir auch so. Also Wahrscheinlichkeitsräume sind eigentlich Modellierungen. Ja? Und wie das immer so ist bei einer Modellierung, eine Modellierung ist nicht falsch oder richtig, sondern sie ist angemessen oder unangemessen. Ja? Also insofern, man kann über Modellierung von Wahrscheinlichkeitsräumen streiten, ja? Aber letzten Endes müsste man das dann überprüfen, indem man die Wahrscheinlichkeiten bestimmt, die man dann vielleicht auch tatsächlich wieder empirisch überprüfen kann. Das wird dann Gegenstand des Kapitels 5 sein, induktive Statistik. Okay, also an der Stelle machen wir weiter und machen mal noch weitere Beispiele. Jetzt zu Wahrscheinlichkeitsräumen. Ja, also Fragen gab es ja nicht weiter, also im Forum wurde keine Fragen weitergestellt. Wie gehabt, wenn Sie Fragen zu Beispielen haben oder zu dem, was wir bisher so in der Vorlesung gemacht haben, Sie können das fragen am besten im Forum oder wenn es in der Vorlesung ist, eben im Chat. Ja, wir wollen das zweite Beispiel machen. Wir betrachten mal einen abgenutzten Würfel. Ja, also abgenutzte Würfel, ja, idealer Würfel, 6 Seiten, Augenzahlen 1 bis 6, jede Seite kommt mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor. Ja, also Gleichverteilung idealer Würfel, nicht gezinkt und so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, der Würfel ist schon alt und dadurch sind irgendwelche Punkte verschwunden, also zum Beispiel die 1 und die 5 sind nicht mehr zu unterscheiden. Ja, so bei der 5 sind die 4 äußeren Punkte jetzt irgendwie weg. Ja, also 1 und 5 sind nicht zu unterscheiden. Und dann wollen wir auch dazu einen Wahrscheinlichkeitsraum modellieren. Wenn die 1 und die 5 nicht mehr zu unterscheiden sind, ja, dann haben wir also sozusagen nur noch die möglichen Augenzahlen 1. Also insofern, dass die 5, ne, ist nicht bei der 1 jetzt irgendwie 4 Punkte dazugekommen, sondern die 4 äußeren Punkte bei der 5 sind weg. Ja, also die 1, 2, 3, 4 und 6 sind jetzt eigentlich unsere Elementarereignisse. Ja. Und das Wahrscheinlichkeitsmaß ist jetzt natürlich keine Gleichverteilung mehr, weil natürlich sozusagen für Omega gleich 1, ne, klein Omega gleich 1, also für das Elementarereignis, das eine 1 kommt, haben wir jetzt eigentlich zwei Fälle. Da ist die Wahrscheinlichkeit eben ein Drittel. Ja. Und für klein Omega ungleich 1, also wir nehmen die 1 aus der Menge raus, ist sie nach wie vor ein Sechstel. Klar. Also wenn wir jetzt hier die Elementarereignisse oder die Wahrscheinlichkeit der Elementarereignisse aufsummieren, kommt auch eins, kommt halt auch 1 raus, ne? Denn wir haben 4 mal ein Sechstel, also 2 Drittel plus ein Drittel. Okay. So, und jetzt betrachten wir mal das Ereignis, bestehend aus den Zahlen 1, 2, 3. Ja, wenn der Würfel ideal wäre, ist Blasen halb, denn das entspricht ja der Wahrscheinlichkeit, also P von E, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, der Würfel zeigt höchstens eine 3. Nochmal zur Erinnerung, mitunter ist es einfach viel bequemer, diesen Prädikatsnotation das zu schreiben in eckigen Klammern. Aber mathematisch gesehen müssen wir die darunterliegenden Mengen betrachten. Ja? Ist gleich natürlich jetzt die 1, Wahrscheinlichkeit von der 1 ist ein Drittel, plus die Wahrscheinlichkeit für eine 2 ist ein Sechstel, plus die Wahrscheinlichkeit für eine 3 ist auch ein Sechstel, ist zusammen zwei Drittel. Ja? Ist also eine andere, als wenn wir einen idealen Würfel haben. Das ist jetzt sicherlich alles nicht sehr tiefliegend, aber man hat halt einen gewissen Aufwand, um das alles zu beschreiben. Und das ist eben genau der Modellierungscharakter der Wahrscheinlichkeitstheorie. Gut, wir machen mal ein kleines bisschen anspruchsvolleres Beispiel, um zu sehen, dass das mit den Wahrscheinlichkeitsräumen nicht immer so ganz so klar ist, sondern dass man da wirklich eine Arbeit machen muss. Also wir machen mal ein drittes Beispiel. Also ich hatte ja schon angedeutet, wir machen jetzt auch hier Beispiele, die jetzt nicht unmittelbar sozusagen vielleicht aus dem Datenkontext sind, sondern allgemein informatisch sind. Wenn wir Glücksspiele dann natürlich auch noch als informatisch ansehen, und das sollten wir wahrscheinlich, dann trifft es das eigentlich ziemlich genau. Wir machen mal ein Beispiel, das nenne ich Prozessor. Keine Ahnung, wir wollen vielleicht irgendwie einen Prozessor bauen, der irgendwie so energieeffizient ist, so Green Prozessor. Und dann machen wir irgendwie haben eine empirische Erhebung sozusagen getan, indem wir geguckt haben, was sind denn die typischen Programme, die auf solchen Prozessoren laufen. Ja, und das wollen wir ein bisschen analysieren. Also wir haben so im Wesentlichen, schreibt man dann hin, so zwei Prozessortypen, welche die sehr stark interagieren, also I/O, Input-Output-Operationen ausführen, ja, viel zwischen Registern hin und her schieben oder sowas. Und dann haben wir welche, die sehr stark CPU-lastig sind, also vor allen Dingen rechnen. Ja, und dann können wir also das sind so die zwei typischen Klassen, und in der Gesamtheit von Prozessoren, die in irgendeinem Anwendungsszenario meinetwegen auftauchen, gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit oder so ein bisschen Anteil der Programme von bestimmten Typen in diesen beiden Klassen. Ja, und dann können wir so gucken, wie sieht denn dann so eine Charakteristik auf so einem Prozessor aus. Also sozusagen eigentlich wir machen so eine Art Anwendung von der Datenanalyse, die wir vorher schon gemacht haben, indem wir empirisch irgendwie Sachen über bestimmte Programme, die auf dem Prozessor laufen, erhoben haben. Ja, das Szenario ist also wie folgt. Der Prozessor führt in jedem Schritt entweder Eingabe-Ausgabe-Operationen aus, also so eine Operation nennen wir eine Operation vom Typ I/O, ja, oder eine Rechenoperation. Ja, so eine Operation nennen wir dann eben Typ CPU. erstmal. Ne? Nur, dass wir diese beiden Typen haben. Wir können alle Operationen, die ausgeführt werden, die beiden Klassen machen. Das ist so eine Annahme für das Szenario. Ja? So, und jetzt laufen Programme auf diesen Prozessoren. Diese Programme, also irgendwelche Assembler-Programme, können in Eingabe-Ausgabe lastige Programme, die nennen wir dann auch Typ I.O., also relativ viele Operationen von Typ I.O. ausgeführt werden müssen. Das sind dann Eingabe-Ausgabe-lastige Programme und rechenintensive. Auch da nennen wir diese Programme vom Typ CPU. Ja, das werden also rechenintensive Programme unterschieden werden. Jetzt, also das ist erstmal so das Schema. Und jetzt können wir uns so ein bisschen überlegen, so durch eine empirische Erhebung. Ja, wir haben irgendwie protokolliert und Charakteristiken für die Programme erhoben. Haben wir festgestellt, für Programme vom Typ I.O. gilt, ja, also was, wie erkennen wir eine, oder was ist die Charakteristik dafür, dass ein Programm vom Typ I.O. ist? Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rechenoperation ansteht, ist 0,25. Ja, 25%ige Wahrscheinlichkeit steht eine Rechenoperation an, mit 75%iger Wahrscheinlichkeit demzufolge eine Operation vom Typ I.O. Für Programme vom Typ CPU gilt Wahrscheinlichkeit, dass eine Rechenoperation ansteht, ist 0,8. Ja, 80%ige Wahrscheinlichkeit steht eine Rechenoperation an. Programme von einer anderen Charakteristik, also zum Beispiel Programme, wo die Wahrscheinlichkeit für eine Rechenoperation 50% ist, solche Programme kommen gar nicht vor. Ja, also unser Szenario ist irgendwie so, dass wir eine recht klare Einteilung der Programme in Typen haben, ja, die irgendwie genauso diese zwei Charakteristiken erlauben. Genau diese Klassifikation in zwei Klassen. Ja, so. Und dann können wir irgendwie noch überlegen, also das ist die Charakteristik dieser beiden Programmtypen. Ja, und jetzt ist noch so die Anteile der Programme von einem bestimmten Typ, die haben wir auch noch erhoben. Das ist irgendwie so das Szenario. Das heißt, wir wissen, dass aktuell laufende oder ein aktuell laufendes Programm auf dem Prozessor ist mit Wahrscheinlichkeit 0,7 vom Typ I.O. Also sozusagen in unserer Sammlung von Programmen sind 70% der Programme dann vom Typ I.O. Und die restlichen 30% dann vom Typ CPU. Gut, und jetzt ist natürlich die Frage, also eine Frage, die man stellen kann, ist, eine Frage, die wir beantworten wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste auszuführende Operation auf dem Prozessor eine Rechenoperation ist? Naja, oder eine Operation vom Typ I.O. Wir betrachten einfach mal, dass es eine Rechenoperation ist. Also, Frage, die wollen wir untersuchen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Schritt eine Rechenoperation ausgeführt wird? Diese Frage wollen wir mal untersuchen. Ich denke, das Szenario ist so halbwegs klar. Also letzten Endes, wir haben Programme von zwei unterschiedlichen Typen, I.O. und CPU. 70% der Programme sind vom Typ I.O., 30% der Programme sind vom Typ CPU. Für ein Programm vom Typ I.O. ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rechenoperation ausgeführt wird, nur 25%. Für ein Programm vom Typ CPU ist die Rechenwahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rechenoperation ausgeführt wird, 80%. Ja? Okay, und jetzt wollen wir diese Frage untersuchen. Ja? Und die hängt halt davon ab, sozusagen, also da spielt ja keine Rolle, von welchem Typ das Programm ist, sondern es spielt nur der Operationstyp eine Rolle. Ja? Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie einen Wahrscheinlichkeitsraum konstruieren, der ein bisschen etwas komplizierter aussieht. Ja? Und das machen wir mal so, wir fassen das Szenario erstmal zusammen in einem Entscheidungsbaum. Ja, das können wir gut machen. Also wir modellieren unseren Wahrscheinlichkeitsraum erstmal über einen Entscheidungsbaum. Ja, also der fasst eigentlich sozusagen die Charakteristik des Szenarios nochmal zusammen. Also hier haben wir irgendwie die Wurzel. Wir fragen zuerst sozusagen für ein bestimmtes Programm, ja, sozusagen, ist das Programm vom Typ CPU oder I.O.? Ja, dann haben wir irgendwie zwei Knoten. Ja, wir kommen von sozusagen mit 0, oder mit 70%iger Wahrscheinlichkeit haben wir ein Programm vom Typ I.O. Mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit haben wir ein Programm vom Typ CPU. Ja, das heißt, zuerst schauen wir uns die Programmtypen an. So, und jetzt haben wir bei jedem Programmtyp eben noch die Operationstypen, die Wahrscheinlichkeit der Operationstypen. Bei Programm vom Typ CPU haben wir 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, eben wird eine Operation vom Typ CPU ausgeführt und nur mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Operation vom Typ I/O. Ja, und bei Programm vom Typ I/O ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rechenoperation ausführen, also eine Operation vom Typ CPU 0,25 und demzufolge 0,75 die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine Operation vom Typ I/O einfach. So in dem zweiten Teil, das wäre der Operationstyp. Das fasst eigentlich das Szenario noch mal ein bisschen zusammen, ja, in diesem Entscheidungsbaum. Wir können jetzt eigentlich sozusagen, naja, für die Modellierung des Wahrscheinlichkeitsraums eigentlich die Pfade uns anschauen. Ja? Also wir modellieren einen Wahrscheinlichkeitsraum wie folgt. Unsere Menge der Elementarereignisse ist eigentlich die Menge der Paare. Also wie gesagt, Idee ist sozusagen, dass die Elementarereignisse immer so Paare vom Programmtyp Operationstyp sind. Ja, so. Und das heißt sozusagen, unser Groß Omega ist nichts anderes als CBU IO kreuzt CBU IO. Ja? Das heißt, die Menge aller Paare, wo die erste Komponente entweder CBU oder IO ist und die zweite Komponente entweder CBU, IO. Die erste Komponente steht für einen Programmtyp und die zweite Komponente für einen Operationstyp. Ja? Also, was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir modellieren diesen Entscheidungsbaum als ein Wahrscheinlichkeitsraum. Wie sieht es aus mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß? Also, das heißt, unsere Elementareignisse sind ja jetzt Paare. Das heißt, wir haben vier, unser Elementareignis ist immer nur ein Paar. Programmtyp, Operationstyp. Und wir können also CBU, also was haben wir? Wir haben CBU, CBU, ja, wir hätten CBU, IO, wir hätten IO, CBU und IO, IO. Ja, das sind alle unsere Elementarereignisse, das sind alle möglichen Pfade der Länge 2, die wir von der Wurzel bis zum Blatt nehmen können. Ja, so. Und jetzt ist die Frage sozusagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Paar sozusagen, naja, CBU ist? Naja, klar, mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit sind wir im Programmtyp CBU und unter diesen, wenn wir dort sind, ist nochmal 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, kommen wir zu einer Operation CBU. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dieses Pfades ist eigentlich, naja, klar, 0,24. Denn wir kombinieren einfach sozusagen diese Wahrscheinlichkeiten. Also wir multiplizieren sie. Ja, so. Mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist unser Programmtyp vom Typ CBU und dann nochmal 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist dann noch die zweite Komponente vom Typ IO. Also haben wir 0,06. 6-prozentiger Wahrscheinlichkeit sozusagen hätten wir diese Kombination Programmtyp CBU. Operationstyp I/O. Bar I/O, also das können wir nochmal so deutlich machen. Also CBU, CBU hieße, wir gehen hier lang und hier lang, also 0,24. Ja. Wenn wir beim Typ I/O CBU sind, gehen wir hier lang. Ja, da sind wir bei 0,7 mal 0,25. Das ist 0,175. Und I/O, I/O ist der ganz rechte Pfad. Wenn man das ist, also 0,7 mal 0,75, das ist 0,525. Wenn wir es aufsummieren, kommen wir natürlich genau auf 1. Ja, denn 0,24 plus 0,6, 0,3, 0,175 plus 0,525 ist 0,7. Also sind genau sozusagen die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir mit dem ersten, der ersten Entscheidung Programmtyp jeweils in CBU und in I/O. Gut. So, und unsere Frage ist ja jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Schritt eine Rechenoperation ausgeführt wird? Naja, und das wäre jetzt eigentlich sozusagen die Menge der Elementarereignisse, wo die zweite Komponente CBU ist. Ja, und das sind eigentlich, die habe ich schon hingemalt, das sind eigentlich genau diese beiden blauen Pfade. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die nächste Operation ist vom Typ CBU, von dieser Aussage, Ja, die ist gerade die Wahrscheinlichkeit von CPU, CPU, also 0,24, plus die Wahrscheinlichkeit von I.O. CPU plus 0,175 ist gleich 0,415. Ja, also 41,5%ige Wahrscheinlichkeit ist die nächste Operation von Typ CPU. Okay, also das ist sozusagen, mit solchen Entscheidungsbäumen kann man tatsächlich recht viel machen, um am Anfang sozusagen, wenn man das Szenario hat, so ein bisschen die, naja, jetzt letzten Endes eine Fallunterscheidung zu machen. Ja, um die Fälle zu differenzieren, und dann kann man irgendwie diese Fälle sozusagen einzeln analysieren und über die Pfade gehen, und dadurch kriegt man Elementarereignisse. Ja, das ist also eine ganz gängige Modellierungsmethode, kann man so sagen. Also ich denke, die Modellierung ist irgendwie auch naheliegend, dass wir das so machen. Ja, ist eigentlich, glaube ich, ein ganz plastisches Szenario, was irgendwie nachvollziehbar ist. Also jetzt haben wir schon mal ein bisschen was zu Wahrscheinlichkeitsräumen eingesehen. Wir werden jetzt sehr häufig natürlich weitere Wahrscheinlichkeitsräume betrachten, die auch komplizierter werden, und dann werden wir natürlich irgendwie kompliziertere Fragen da drin stellen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Theorie und wollen erstmal damit anfangen, dass wir ein paar einfache Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmaßen notieren und zum Teil auch beweisen. Fangen wir an, Lemma 2, die wichtigsten Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmaßen, es seien Omega P, ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, und naja, jetzt haben wir eine ganze Liste von Ereignissen A, B, A und B, und dann schreibt man noch hin A1 bis AN. Ja, das seien also Ereignisse, demzufolge Teilmengen von Omega, Groß Omega. Dann gilt erstens, die Wahrscheinlichkeit von der Lernmenge ist 0, denn das ist das unmögliche Ereignis, das haben wir schon hingeschrieben. Ja, die Wahrscheinlichkeit von A liegt also zwischen 0 und 1. Ja, die Wahrscheinlichkeit von 1 ist ja gerade das sichere, die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses, also von Omega. Ja, also die Wahrscheinlichkeiten liegen alle zwischen 0 und 1. Das ist jetzt irgendwie auch klar. Ne? Zweitens, die Wahrscheinlichkeit von A Komplement ist gerade 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A, also die Gegenwahrscheinlichkeit. Drittens, ist A eine Teilmenge von B, so gilt, die Wahrscheinlichkeit von A ist kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von B. Ja, also das Wahrscheinlichkeitsmaß ist monoton, ja, auch bezüglich der Mengeninklusion. Ja, nochmal, A und B sind ja Mengen. Und viertens sind, jetzt brauchen wir diese N-Ereignisse, sind A1 bis AN paarweise disjunkt, ja, das heißt AI geschnitten AJ ist leere Menge für I ungleich J. So gilt, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung J gleich 1 bis N AJ ist gleich Summe J gleich 1 bis N Wahrscheinlichkeit AJ. Ja, das ist so, also Sie ahnen schon, ja, wir haben diskrete Wahrscheinlichkeitsräume. Das geht jetzt schon ein bisschen wieder in die Richtung Kombinatorik, nur als Wahrscheinlichkeitsaussagen formuliert. Ja, und in Kombinatorik hatten wir ja sozusagen die Summenregel für die Anzahl der Bestimmung der Elemente in Mengen. Ja, und wenn diese Mengen paarweise disjunkt sind, dann ist die Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge gerade die Summe der Anzahlen in den einzelnen Mengen. Hier haben wir es jetzt mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, der Punkt ist der, diese Analogie sollte man nicht so ganz weit sozusagen, oder sollte man nicht zu ernst nehmen, weil es ist tatsächlich nicht ganz dasselbe, es ist nur dasselbe, ja, wenn wir Gleichverteilung haben. Weil dann, das werden wir dann sehen, wenn wir Gleichverteilung haben, dann ist das entsprechend sozusagen 1 durch die Anzahl der Elemente da drin. Ja, aber wenn unser Wahrscheinlichkeitsmaß nicht gleichverteilt ist, dann gilt diese Summenregel also dann als Übertragung aus der Kombinatorik nicht. Man muss es einzeln neu beweisen, aber es gilt trotzdem, wenn die Ereignisse disjunkt sind. Also insofern zeigen wir hier mehr, als wir in der Kombinatorik gezeigt haben. Okay, also das sind mal die fünf Aussagen. Wir können mal durchgehen, damit wir irgendwie so ein kleines bisschen Gefühl dafür kriegen, wie wir sowas beweisen können und warum das so gilt. Ja? Also wir zeigen die Aussagen einzeln. Also das Erste, da brauchen wir wirklich nichts zeigen, weil das folgt direkt aus der Definition. Ja, denn wir summieren ja für über alle Elemente, die in A sind, die Wahrscheinlichkeiten auf. Ist keins drin, haben wir 0, sind alle drin, haben wir 1, also liegt es irgendwo dazwischen. Zweitens, ja, da müssen wir jetzt vielleicht doch mal was zeigen. Also es gilt, das wissen wir schon, die Wahrscheinlichkeit von Omega ist 1. Dann schreiben wir das nochmal hin. Was ist die Wahrscheinlichkeit von Groß Omega? Naja, das ist die Summe über alle Elementarereignisse in Groß Omega, P vom Elementarereignis klein Omega. Und jetzt ist es so, wie wir wissen, wir können auch sozusagen, wenn wir A haben, dann ist A vereinigt, A Komplement ist ganz Omega. Also können wir diese Elementarereignisse aufspalten für die, die in A sind, und alle die, die nicht in A sind, die kommen in die andere Summe. Also ist das nichts anderes als Summe klein Omega in A, Wahrscheinlichkeit von klein Omega, plus Summe über alle kleinen Omega, die nicht in A sind, Wahrscheinlichkeit klein Omega. Naja, und nach Definition wieder der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen ist das die Wahrscheinlichkeit von A. Und die Summe über alle Omega, die nicht in A sind, ist gleich die Summe über alle Omega, die in A-Komplement sind. Also ist das die Wahrscheinlichkeit von A-Komplement. Ja, also Umstellung somit folgt. Wahrscheinlichkeit von A-Komplement ist gleich 1 minus Wahrscheinlichkeit von A. Also Sie sehen, unsere Beweise werden wieder deutlich schlichter. Auch das ist jetzt irgendwie nicht überraschend. Drittens, ja, wir wollen also zeigen, dass wenn A eine Teilmenge ist von B, dass dann die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von B ist. Auch das machen wir erstmal so, dass wir eine Beziehung herstellen. Also machen wir es mal so. Es gilt ja, die Wahrscheinlichkeit von B ist ja nach Definition die Summe über alle Elementarereignisse, die in B liegen, Wahrscheinlichkeit von kleiner Omega. Und jetzt ist ja A eine Teilmenge von B. Das heißt, unter diesen Elementen, die da in B sind, sind viele in A. Nehmen wir das mal an. Also betrachten wir erstmal die, die in A sind. Summe über alle klein Omega in A, Wahrscheinlichkeit von klein Omega. Plus die restlichen schreibt man in die zweite Summe. Also Summe über alle klein Omega in P ohne A, Wahrscheinlichkeit Omega. Also diese Aufspaltung können wir eben vornehmen, weil eben A eine Teilmenge von B ist. Es gibt kein Element in A, was nicht auch in B ist. Ja? Und das Zweite, was wir auch wissen, ist, dass A vereinigt B ohne A, weil A eine Teilmenge von B ist, gerade B ist. Also das ist jetzt auch irgendwie sonnenklar, dass das gelten muss. Ja? Und wenn wir uns die beiden Summen anschauen, dann sehen wir, die erste Summe ist gerade die Wahrscheinlichkeit von A. Ja, und die zweite ist nach Definition eigentlich genau die Wahrscheinlichkeit von B ohne A. Das heißt, somit folgt, wir bringen mal Wahrscheinlichkeit von A auf die andere Seite, also steht da Wahrscheinlichkeit von B minus Wahrscheinlichkeit von A ist gerade die Wahrscheinlichkeit von B ohne A. Ja. Und wegen Aussage 1, die Wahrscheinlichkeit ja, für ein Ereignis ist mindestens 0, also ist das größer gleich 0. Demzufolge heißt das, die Wahrscheinlichkeit von B ist größer gleich der Wahrscheinlichkeit von A. Gilt halt nur dann, wenn A eine Teilmenge von B ist im Allgemeinen. Auch das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz schwer. Vierte Aussage schauen wir uns auch nochmal kurz an. Ja, das sozusagen für die Summenregel. Es gilt Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge J gleich 1 bis N AJ ist gleich, naja, nach Definition der Summe über alle Omega, die in der Vereinigungsmenge J gleich 1 bis N AJ liegen, Wahrscheinlichkeit von Omega. So, und jetzt sind ja diese AJ ja disjunkt alle. Das heißt, die Omegas, die sozusagen in der Vereinigungsmenge liegen in genau einer Menge. In einer dieser N-Mengen. Ja, das heißt, wir können erstmal sozusagen die Summe aufspalten in Summe J gleich 1 bis N ja, über alle Mengen. Und jetzt sozusagen betrachten wir sozusagen alle Omega, die nur in der Menge AJ sind. Also Summe klein Omega in AJ, Wahrscheinlichkeit von Omega. Ja? Weil, wie gesagt, weil die Mengen AJ alle paarweise disjunkt sind. Na gut. Und was steht da? Naja, Summe J gleich 1 bis N, Wahrscheinlichkeit von AJ nach Definition. Also das sind so ein paar einfache Eigenschaften, wo wir noch ein bisschen einfach mit der Definition gearbeitet haben. Wir wollen an der Stelle jetzt noch einige kombinatorische Resultate in wahrscheinlichkeitstheoretische Aussagen umformulieren. Ja, also insbesondere zwei Arten, nämlich einmal das Inklusions-Exklusionsprinzip, kennen Sie noch aus der Kombinatorik. Ja, und das zweite wollen wir uns nochmal unsere Uhrenmodelle angucken, was das bedeutet. Ja, das wollen wir zumindest uns sozusagen in diese Vorlesung reinholen, sodass wir dann irgendwie leichter darüber reden können wieder. Ja, ist ja vielleicht ein bisschen was passiert, seitdem Sie in DML waren. Also, Satz 3, Inklusion, Exklusion für Wahrscheinlichkeitsräume, also das Inklusions-Exklusionsprinzip für Wahrscheinlichkeitsräume, wollen wir formulieren, ist im Prinzip wieder, ja, eigentlich die Verallgemeinerung von 4, Aussage 4 in Satz, in Lemma 2, nämlich wenn A, diese Mengen A1 bis AN nicht paarweise disjunkt sind. Also es seien Omega P ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und A1 bis AN als Teilmengen von Groß Omega eben Ereignisse. Dann gilt, ja, Sie wissen noch, Inklusions-Exklusionsformel, das war so ein Ungetüm. Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge J gleich 1 bis N AJ ist gleich Summe über alle Indexmengen K, Teilmenge 1 bis N, also wir nehmen uns jede Teilmenge oder Kombination von den Mengen A1 bis AN vor, außer die, wo wir keine wählen, minus 1 hoch 1 plus Kardinalität von K mal die Wahrscheinlichkeit Schnitt über alle klein K aus Groß K AK. Ja, also, wenn Sie das Wahrscheinlichkeitsmaß durch die Kardinalität ersetzen, dann haben Sie genau die Inklusion-Exklusion für Anzahlen, ne? Sozusagen für Anzahlen in der Vereinigungsmenge. Im Prinzip, in dem Moment, wenn die Wahrscheinlichkeitsmaß eine Gleichverteilung ist, könnten wir den Beweis, den wir dort gemacht haben, ja, Sie erinnern sich, wie das gelaufen ist, da haben wir das Binomialtheorem eigentlich verwendet, um das zu beweisen, ja, könnten Sie eigentlich sozusagen heranziehen. Ja, und wenn Sie sozusagen das alles durch die Anzahl der Elemente, die in dieser Vereinigungsmenge drin sind, teilen, dann haben Sie genau die Aussage. Beziehungsweise nein, durch die Anzahl der Elemente in Omega. Entschuldigung. So, das Problem ist, was ist, wenn wir eine kleine Gleichverteilung haben? Dann funktioniert dieser Beweis, den wir in der Kombinatorik gemacht haben, nicht. Ja? Stattdessen können Sie es mit Induktion beweisen. Ja, es geht schön mit vollständiger Induktion. Also sagen wir es mal so, schön einfach mit vollständiger Induktion, wenn man diese ganzen Indizes und sowas beherrscht. Ja, das machen wir jetzt in der Vorlesung nicht, das finden Sie auf jeden Fall im Skript. Ja. Also Beweis, siehe Skripto. Also Inklusions-Exklusionsprinzip überträgt sich, ist aber ein bisschen schwieriger zu beweisen oder anders zu beweisen. Nicht mit so einem kombinatorischen Argument, wie wir das eben in der Kombinatorik gemacht haben, was hier für die Gleichverteilung gelten würde. Wir wollen mal ein Beispiel machen für die Anwendung und dann wollen wir uns mal in den Bereich der Glücksspiele begeben. Ja, aber wir wollen natürlich verantwortlich spielen. Wir wollen mal Roulette betrachten. Ja. Also, ich habe jetzt keine Umfrage erstellt, wer von Ihnen allen schon mal im Casino war oder regelmäßig im Casino geht, aber sozusagen, wie Roulette funktioniert oder sowas, oder im Prinzip funktioniert, wissen Sie natürlich. Das Interessante ist sozusagen dieses Feld, wo Sie dann irgendwie auf bestimmte Ausgänge, indem Sie eine Kugel dann werfen, sozusagen setzen können. Das wollen wir uns mal anschauen. Also das Bild habe ich mal genommen, weil wir das dann brauchen. Frage im Chat, was genau meinen Sie mit gleichverteilt, wenn das Wahrscheinlichkeitsmaß eine Gleichverteilung ist? Ja, das heißt, wenn das Wahrscheinlichkeitsmaß eine Gleichverteilung ist, das ist ja dann sozusagen, dann haben alle Elementarereignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit. Ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Ereignis zu einer Menge gehört, hier nichts anderes als die Anzahl der Elemente, Elementarereignisse in dieser Menge geteilt durch Groß Omega. Das werden wir nachher nochmal hinschreiben. Ja, und deswegen könnten Sie eigentlich erstmal sozusagen, wenn es Gleichverteilung ist, sozusagen auf die Anzahl sich reduzieren und dann alles durch n teilen, wenn n die Anzahl der Elemente Groß Omega ist. Gut, also zurück zu Roulette. Wir machen es mal so, der Ausgang, also sozusagen, Sie werfen dann eine Kugel, ne, die rotiert dann, irgendwann bleibt sie stehen, sie fällt in ein Fach. Ja, und das Elementarereignis ist dann also sozusagen das, was Sie sehen, Ausgänge 0 bis 36. Ja, also machen wir es mal so, Groß Omega ist also 0, 1 bis 36. Das sind die Elementarereignisse. Ja, und wenn Sie jetzt irgendwelche anderen Ereignisse betrachten, das werden wir dann schauen, dann sind die zusammengesetzt aus diesen Ausgängen. Gut, wir nehmen mal an, das ist auch alles fair, ja, und es ist keine Manipulation unter dem Tisch oder was auch immer. Ja, und das heißt, naja, wir haben 37 Elemente, 37 Elementarausgänge, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für ein Elementarereignis ist 1/37. Ja, gleich verteilt. Alles läuft fair. So, jetzt wollen Sie ja Spaß haben, das heißt, Sie haben irgendeinen Spielplan, das heißt, Sie müssen ja auch mitspielen und Sie haben sich überlegt, der Spielplan, den Sie mal verfolgen wollen, ist wie folgt, ja, Sie haben einen Chip, Betrag ist jetzt mal egal, wir nehmen einen Chip, wir machen es ja seriös, das heißt, wir spielen nur mit Spielgeld, ja, das auch nicht eintauschbar ist. Ein Chip setzen wir auf schwarz plus ein Chip setzen wir auf ungerade. Ja, also das ist ein Elementarereignis, der Ausgang schwarz ist oder eben ungerade. Ja, also ungerade ist impair auf der Seite. Also ein Chip auf schwarz und ein Chip auf ungerade. Und die Frage, die wir stellen, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts verlieren? Also beide Ereignisse, machen wir es mal so, also das heißt, wir setzen ja immer zwei Chips ein. Ja, und jetzt sind, wenn wir eine von den beiden Wetten gewinnen, dann kriegen wir unseren Einsatz zurück und einen Chip dazu. Ja? Also wir kriegen sozusagen, verdoppelt sich der Einsatz. Ja? Das heißt, wir müssen also mindestens eine Wette gewinnen. Sozusagen, oder sozusagen eine von den beiden Ereignissen muss eintreten. Das wollen wir mal ausrechnen, wie groß das ist. Und dazu definieren wir wie folgt folgende Ereignisse. Also wir formulieren das jetzt mal tatsächlich. Also erstens, ES ist das Ereignis, ja, dass eine schwarze Zahl oder dass die Kugel auf eine schwarze Zahl fällt. Das heißt, wir betrachten die Menge der schwarzen Zahlen. Und das zweite ist das Ereignis, dass die Kugel auf eine ungerade Zahl fällt, also Menge der ungeraden Zahlen. Dann können wir uns das mal anschauen. Also klar, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit ist ja für jedes Ereignis 1/37, also müssen wir erstmal die Anzahl der schwarzen Zahlen, die Anzahl der ungeraden Zahlen uns anschauen. Wenn man das macht, ist... Also, wie viele Schwarze gibt das? 2, 4, 6, 4, 10, 11, 13, 15, 8, 17, 20, 22, sind 12. Und dann kommen nochmal 6 Schwarze dazu, haben wir also 18. Ja? Und ungerade Zahlen, naja gut, klar, die Hälfte von 6, hätte man ja auch drauf kommen können. Ne? Also die Hälfte der Schwarzen, die Hälfte der 36 Zahlen ungleich 0 sind schwarz und die Hälfte der 36 Zahlen ungleich 0 sind ungerade, die 0 fällt raus. Wir haben 18 schwarze Zahlen und 18 ungerade Zahlen. Und jetzt müssen wir nochmal überprüfen, wie viele schwarze ungerade Zahlen haben wir. Das ist die 11, 13, 15, 17, 4 also, die 29, 31, 33 und die 35, also 8. Ja, weil das, wir müssen ja Inklusion und Exklusion machen. Ja, also Kardinalität für schwarze Zahl und ungerade Zahl der schwarzen ungeraden Zahlen ist gerade 8. Ja. Damit gilt natürlich für das Ereignis, was uns interessiert. Ja, das Ereignis, was uns interessiert, ist eigentlich ES vereinigt EU, weil das wäre genau das Ereignis, dass wir nichts verlieren. Ja. Denn wenn wir mindestens eine der beiden Wetten gewinnen, kriegen wir unseren Einsatz zurück und einen weiteren Chip. Sollten wir den anderen verlieren, haben wir trotzdem insgesamt nichts verloren. Ja, sozusagen. Das sind die Ereignisse, wo wir mindestens zwei Chips zurückkriegen. Zwei Chips setzen wir ein, also ist das Ereignis. Ne? Wenn wir beide Wetten gewinnen, haben wir sogar vier Chips zurückgekriegt. Ne? Haben wir sogar einen Gewinn gemacht. Aber danach fragen wir nicht. Wir fragen hier danach, dass wir nicht verlieren, denn wir wollen ja, Ziel ist es ja, einen schönen Abend im Casino zu verbringen und möglichst lange dort zu bleiben. Ne? Das heißt, möglichst wenig verlieren, sondern möglichst lange weiterspielen zu können. Ja, ein Gewinn wäre auch nicht schlecht, dann kann man sich noch ein Getränk kaufen, aber gut. Ne? Das ist jetzt irgendwie. Na, wir haben ja gesagt, wir spielen mit Spielgeld, da kann man eh kein Getränk dafür kaufen. Okay. Also, Wahrscheinlichkeit, also von ES vereinigt EU, ja, ist jetzt tatsächlich, klar, ist der einfache Fall, N ist 2 im Satz 3, ja, das heißt, wir wissen, was da rauskommt, das ist eigentlich dann, wir summieren erst die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse auf und ziehen davon die Wahrscheinlichkeit des Schnittes dieser beiden Ereignisse ab. Ja, also das ist sozusagen, wenn wir diese Formel der Inklusion und Exklusion sozusagen ausrollen für zwei Mengen. Gut, also haben wir Wahrscheinlichkeit für schwarze Zahl ist also 18/37. Wahrscheinlichkeit für eine ungerade Zahl ist auch 18/37. Und die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze ungerade Zahl ist 8/37. Ja, Sie sehen, das mit der 0 spielt sicherlich eine Rolle. Ja. Und wenn wir das ausrechnen, zusammenrechnen, ist das irgendwie natürlich 28/37, was ungefähr 0,7568 Pünktchen ist. Ja, ist also gar nicht so schlecht. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts verlieren, ist ca. 76%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Gibt es ein Problem dabei? Also jetzt mal ernsthaft, 3/4 Wahrscheinlichkeit, dass sie nichts verlieren, ist gar nicht so übel. Das Problem ist halt natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie nichts gewinnen, noch viel höher ist. Ja? Und deswegen ist insgesamt, das werden wir dann später eben sehen, der zu erwartende Gewinn ist negativ. Also zu erwartender Gewinn, das müsste man dann irgendwie mathematisch ausdrücken können. Das werden wir dann sehen, wenn wir Zufallsvariablen eingeführt haben. Der zu erwartende Gewinn ist negativ. Ich denke, das sind so diese Beispiele. Ja, da ist das Problem klar und dann sieht man aber auch sozusagen, wo sozusagen das technische Problem ist, wenn man sowas ausrechnen will. Ne? Aber natürlich, wenn Sie jetzt so ein passionierter und elaborierter Casino-Gänger sind, werden Sie natürlich Ihre Statistiken im Kopf haben und sich auch irgendwie da so ein bisschen was zusammenrechnen. Nichts gewinnen und nichts verlieren hat zumindest diese beiden, also es ist nicht disjunktiv, wenn das gemeint ist bei der Frage im Chat, weil, also sozusagen, Sie haben immer diesen Ergebnis 0, ne? Nichts gewinnen, 0 zählt bei nichts gewinnen sozusagen als negatives Ereignis. Ja? So, und aber bei nichts verlieren als positives Ereignis. Also so einfach können Sie das irgendwie nicht so ausdrücken. Es ist nicht einfach die Gegenwahrscheinlichkeit, oder? Muss ich jetzt mal nachdenken? Ja, machen wir später. Denken Sie mal nach und dass wir beantworten diese Frage. Also das Roulette-Beispiel wird nochmal kommen. Also sicherlich, es wird auf jeden Fall nochmal einmal kommen, wenn wir sozusagen bei den Zufallsvariablen sind. Und nochmal nachdenken. Ja, also Spannung aufbauen und halten. Wahrscheinlich nächste Woche oder sowas sind wir dann schon bei Zufallsvariablen. Vielleicht auch erst übernächste Woche, schauen wir mal. Dann werden wir nochmal uns das anschauen. Also Inklusion, Exklusion haben wir hier als ein Beispiel. Und jetzt wollen wir nochmal wenigstens der Vollständigkeit halber unsere Urnenmodelle in wahrscheinlichkeitstheoretische Aussagen überführen, damit wir einen Zugriff darauf haben in unserer Vorlesung, also Satz 4. Die Wahrscheinlichkeitsräume groß Omega beim Ziehen von K-Kugeln aus N-Kugeln können also wie folgt gewählt werden. Ja, wir wollen das überführen. Also, wir haben ja diese vier Szenarien, Sie erinnern sich, mit Reihenfolge, ohne Reihenfolge, mit Zurücklegen, ohne Zurücklegen. Fangen wir mal an. Wir machen das relativ kurz, weil wir sozusagen hier mal so sehen, weil wir das auch mathematisch notieren können. Das sind dann doch richtige, ganz gute Ansätze, um dann selber Wahrscheinlichkeitsräume schön kompakt hinzuschreiben, wenn Sie dann selber modellieren. Also mit Reihenfolge, mit zurücklegen, können wir dann so machen. Also wir nehmen dann darauf an, dass alle diese Ereignisse, Elementarereignisse, gleich wahrscheinlich sind. Ja, deswegen schreiben wir jetzt nur die Mengen hin. Und hinterher ist das also 1 durch die Anzahl. Das ist dann im Wesentlichen die Aussage. Mit Reihenfolge, mit zurücklegen. Ja, das heißt, wenn wir aus n Kugeln k ziehen, dann können wir das sozusagen hintereinander schreiben in ein Tupel x1 bis xk, k Kugeln, mit Reihenfolge, deswegen tatsächlich als Folge oder eben als Tupel. Ja, und die xi liegen in 1 bis n. Okay, also einfach nur die k-Tupel über der Menge 1 bis n. Mit Reihenfolge, ohne zurücklegen, dann können wir das auch durch, also mit Reihenfolge heißt, wir können das auch durch so eine Folge hinschreiben, x1 bis xk. Die xi gehören wieder zu 1, liegen wieder in 1 bis n. Aber jetzt ohne zurücklegen heißt natürlich sozusagen, ein Element, eine Kugel darf nur einmal vorkommen. Das heißt, xi ist ungleich xj für i ungleich j. Ja, also so können wir das jetzt als Menge bezeichnen. Wir müssen das ja so als Mengen bezeichnen, damit wir die Elementarereignisse haben. So ist unser Ansatz für die Wahrscheinlichkeitsräume. Ohne Reihenfolge, mit zurücklegen. Ja, Sie erinnern sich in unserem Satz über die ON-Modelle, ja, das haben wir so, drei Fälle haben wir bewiesen und den vierten haben wir auf einmal zurückgeführt. Ja. Das ist genau das Szenario, wo eigentlich, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt, die Kugeln wieder zurückgelegt werden können, dann zählen wir eigentlich nur sozusagen die Möglichkeiten, wie oft eine bestimmte Anzahlkombination der Kugeln sozusagen auftreten kann. Ja. Also das ist die Folge aller, deswegen jetzt A1 bis AN, wir haben N Kugeln und diese AI sind diese Anzahl, wie oft die Kugel gezogen worden ist. Ne. Also AI in N und A1 plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen plus AN ist gerade K. An der Stelle, das ist nicht dasselbe dann, wie irgendwie, dass wir eine Kugel ziehen und sie wieder zurücklegen. Und dann irgendwie sozusagen, ne, also, weil dann würden wir eventuell sozusagen das zweimalige Ziehen derselben Kugel doppelt zählen. Und das ist hier ausgeschlossen. Überlegen Sie sich nochmal. Sozusagen, wenn wir Gleichverteilung dann annehmen werden, ist es genau sozusagen, jedes Tupel A1 bis AN wird nur einmal gezählt. Und das dritte, das ist sicherlich irgendwie auch noch das häufigste, also den dritten Fall, der kommt eigentlich nicht vor. Viertens, ohne Reihenfolge und ohne Zurücklegen gibt es zwei Möglichkeiten. Sagen wir es mal so, eigentlich wissen Sie, man zählt dann irgendwie sowas wie die k-elementigen Mengen oder sozusagen einer n-elementigen Grundmenge. Ja. Das können wir also auch so formulieren, das ist die Menge aller Mengen x1 bis xk, ja, also die genau k Elemente haben, xi ist in 1 bis n, xi ist ungleich xj für i ungleich j. Also das Standardbeispiel dafür ist sowas irgendwie so die Position in einem Wort, an dem bestimmtes was steht. Ne? So. Sie wissen, da steckt der Binomialkoeffizient dahinter. Wenn Sie das mit den Mengen nicht so mögen, alternativ könnten Sie diesen Wahrscheinlichkeitsraum auch wie folgt modellieren, als die Menge aller Tupel x1 bis xk. Also jetzt Tupel, Folge, xi ist in 1 bis n. Naja, und jetzt nehmen wir an, dass die x1 geordnet sind oder die xi geordnet sind. x1 ist echt kleiner, x2 ist echt kleiner, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist echt kleiner, xk. Das ist im Prinzip dasselbe, wenn Sie das mit einer Menge machen, weil in der Menge spielt ja die Reihenfolge keine Rolle. Also könnten Sie eine nehmen, nämlich die aufsteigende. Weil hier gibt es nur eine einzige Folge, sozusagen eine einzige Möglichkeit, die Menge aufsteigend zu sortieren. Und dann zählen Sie sozusagen einmal die Menge nur einmal, mit denselben Elementen, aber auch noch die Folge, die aufsteigend sortiert ist, nur einmal. Also das sind mal so kompakte Beschreibungen der Wahrscheinlichkeitsräume für diese ON-Beispiele oder ON-Modelle. Also halten wir nochmal fest, im Fall ohne Reihenfolge mit zurücklegen, gibt AI, Element natürliche Zahlen, an, wie oft das ITE-Element gezogen wurde. Ja, also das nur mal quasi als Legende nochmal zu diesen Modellierungen. Jetzt kommt eigentlich die Aussage. Ja, also das erste ist ja eigentlich nur, naja, wie ist die erste Hälfte? Das sind die Wahrscheinlichkeitsräume, so wie wir die Elementarereignisse wählen können. Und jetzt kommt noch die Aussage mit den Wahrscheinlichkeiten, sind alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich. So gilt für die Wahrscheinlichkeit der Elementarereignisse. Naja, Sie wissen, jetzt kommt wieder diese Tabelle mit drei Spalten, drei Zeilen. Also mit zurücklegen, ohne zurücklegen, mit Reihenfolge, ohne Reihenfolge. Wir wissen, wie viele Elemente gibt es oder wie viele Möglichkeiten gibt es, K-Zahlen aus N-Zahlen zu ziehen, mit Reihenfolge, mit zurücklegen, N hoch K. Alles kommt mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor, also 1 durch N hoch K oder wie wir es schreiben, N hoch minus K. Mit Reihenfolge ohne zurücklegen, ja, das war diese Variation eigentlich von K-Elementen aus N-Elementen. Ja, war eigentlich N-Fakultät durch N minus K-Fakultät oder reziprok eben N minus K-Fakultät geteilt durch N-Fakultät. Ohne Reihenfolge, ohne zurücklegen, das war der Binomialkoeffizient N über K, jetzt hoch minus 1. Und das zusammengesetzte Szenario ohne Reihenfolge mit zurücklegen, n plus k minus 1 über k hoch minus 1. Also der wichtige Punkt ist sozusagen 1 durch die Anzahl. Also das fasst einfach nochmal das kombinatorische Resultat zusammen, als ein wahrscheinlichkeitstheoretisches. Und zum Beweis machen wir es einfach nur so, ja, wegen der Gleichverteilung gilt für einen beliebigen oder für ein beliebiges gewähltes, nennen wir das jetzt mal Omega Stern, in Groß Omega jeweils, also für ein beliebiges Elementarereignis ein festes. 1 ist gleich der Wahrscheinlichkeit von Groß Omega, ist gleich Summe über Klein Omega in Groß Omega, Wahrscheinlichkeit von Klein Omega. Wegen der Gleichverteilung sind alle diese Wahrscheinlichkeiten für Klein Omega gleich der Wahrscheinlichkeit von Omega Stern. Also wir summieren über alle Klein Omega in Groß Omega, über alle Elementarereignisse, summieren aber die Wahrscheinlichkeit des testgewählten Elementarereignisses auf. Ja, und damit sieht man, dass der Summand wieder gar nicht mehr von den Elementarereignissen abhängt, können wir ihn also rausziehen. Ist also Wahrscheinlichkeit von Omega Stern mal Summe über alle Elementarereignisse in Groß Omega eine 1. Ne? Also summieren wir Kardinalität von Omega viele Einsen auf. Also ist das Gesamte nichts anderes als die Kardinalität von Omega mal die Wahrscheinlichkeit von Omega Stern. Ja, Umstellung ergibt genau das Resultat. Das heißt, Wahrscheinlichkeit von Omega Stern ist gerade Kardinalität von Omega hoch minus 1. Und wir sind fertig. Wir haben jetzt wahnsinnig viel dort geschrieben. Was Sie damit daraus mitnehmen sollten, ist tatsächlich irgendwie diese Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeitsräume für solche kombinatorischen Szenarien sozusagen auf die Art und Weise relativ kompakt hinzuschreiben. Ja. Die Resultate mit den Wahrscheinlichkeiten ergeben sich dann direkt aus den Resultaten der Kombinatorik, ja, indem Sie einfach sehen, am Ende bei Gleichverteilung sind die Wahrscheinlichkeiten nichts anderes als die Anzahl der Elemente in so einer Menge durch die Anzahl aller möglichen Elemente. Ja. Das ist das Schöne, Anführungszeichen, an der Gleichverteilung, ja, weil dann können Sie sozusagen die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten zurückführen auf eine Anzahlbestimmung, zumindest dann, wenn wir endlich viele Elementarereignisse betrachten. Ja, also wir werden jetzt noch ein Beispiel dazu machen, wie wir das anwenden. Ja, dann wird das auch wieder klar werden. Wir haben das jetzt sozusagen der Vollständigkeit halber und aus systematischen Gründen jetzt hier mit aufgenommen. Also an der Stelle ist jetzt mal zu gucken, ob Sie noch alle wach sind. Können wir mal eine Abfrage machen. Ja, also wir machen jetzt natürlich weiter in dem Glücksspiel-Kontext. Und die Frage ist mal, ob Sie Poker spielen. Wer von Ihnen denn so Poker spielt?
Ja gut, immerhin 30% spielen Poker. Gut, 2/3 spielen keinen Poker. Ich spiele auch keinen Poker. Ja. Aber es gibt natürlich irgendwie viele Leute, die gerade so in dem Pokerspiel, insbesondere wenn man dann tatsächlich ein bisschen ambitioniert ist in der Stochastik oder sowas, die das dann so machen. Und Ich weiß, in vielen Online-Pokerspielen dann sind so Poker-Agenten nicht so erwünscht und werden auch irgendwie bestraft, sind die verboten, aber eigentlich sind so Software-Agenten, die am besten für einen pokern. Das ist ein schönes Beispiel für maschinelles Lernen und auch so ein bisschen Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Es gibt also einige, die ja ganz ambitioniert sind. Na gut, wir wollen das nicht übertreiben. Das war jetzt nur mal eine Frage. Also zumindest 30% würden jetzt verstehen, dass wir jetzt Poker betrachten, und zwar Texas Hold'em. Ja, wenn Sie nicht Poker verstehen oder gar nicht wissen, was Poker ist, ja, dann verstehen Sie aber trotzdem, was wir jetzt hier machen. Denn wir erklären das nochmal. Beispiele. Wir machen nur ein Beispiel ist Poker. Ja. Also wir machen da jetzt auch noch nicht naja, irgendwelche Spielpläne oder sowas oder irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ableiten, das kommt alles noch. Da brauchen wir erst den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Damit werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr anfangen, aber nächste Woche kommt das. Und dann kann man da ein bisschen exakter drüber reden. Ja, also betrachten wir Texas Hold'em. Wir wollen das nicht so vertiefen, aber das Szenario ist wie folgt. Es gibt eine gewisse Anzahl von Spielern. Jeder Spieler erhält verdeckt zwei Spielkarten. Und zwar, naja, Poker spielt man so mit, ja, eigentlich französischem Blatt aus. Wahrscheinlich ist das auch nicht immer so. Also wir haben Farben und Werte. Ja, und jetzt müssen wir sozusagen, also eine Spielkarte hat als eine Farbe, ja, also Karo, Herz, was haben wir dann, Kreuz und Pik, ja, und einen Wert. Ja. So, und wenn man dann sozusagen, also Bridgeblatt oder französisches Blatt 2, 3, 10, Bube, Dame, König, Ass. Das wären die Werte und wir haben vier Farben. Ja, das heißt, unsere Elementarereignisse wäre ja eine Karte. Ja, also haben wir da irgendwie Karo, Herz, naja, Eichel oder Kreuz, je nachdem, wie man es nimmt. Also, wenn ich jetzt wüsste, ist das französisch oder deutsches? Deutsche Farben ist französisch. Und die Zahlen sind eben 2, 3 bis 10 Werte. Dann haben wir irgendwie Bube, Dame, König, Ass. Das heißt, wie viele Elementarereignisse haben wir? Na, das ist natürlich sozusagen, jede Karte ist ein Paar von Farbe und Wert. Wir haben vier Farben und 9, 10, 11, 12, 13. 13 Werte, also 4 mal 13. Das heißt, wir haben 52 Karten. Na, das wissen wir auch. Und was uns interessiert, ist sozusagen, beim Poker bekommen Sie verdeckt zwei Karten zugeteilt. Ja, und das Elementarereignis, was uns, oder beziehungsweise eigentlich unsere Elementarereignisse, die uns interessieren, sind also, welche zwei Karten sind das? Ja, das ist irgendwie das, was uns interessiert, die zwei Karten, die Sie verdeckt zugeteilt bekommen. Ja, das heißt, Groß Omega und zur Menge der Elementarereignisse besteht jetzt eigentlich, was ist das also Szenario nach unserem Satz 3? Das ist eigentlich sozusagen Ziehen von zwei Karten aus 52 Karten, ja, ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge. Ja, wir kriegen die zwei Karten verdeckt zugeteilt. In welcher Reihenfolge wir sie kriegen, ist egal. Ja, zum Schluss, wenn wir sie aufdecken oder für uns anschauen, haben wir zwei Karten. Das heißt, wir haben die Menge aller Zweiermengen XY. XY ist eine Spielkarte und X und Y sind verschieden. Jede Karte kommt nur einmal vor. Das heißt, Omega besteht aus 52 über 2 Elementarereignissen. Das heißt 1326, wenn wir es ausrechnen. Also wir haben 1326 verschiedene Möglichkeiten, zwei Karten zu bekommen. Was uns interessiert, ist das Ereignis, wo man denkt, wir haben schon einen Wert auf der Hand. Das ist einfach so Pocket Pair, nennt sich das. Ja, das, was uns interessiert, ist, wir haben ein Pocket Pair auf der Hand. Das heißt, wir haben zwei Karten mit selben Wert. Ja, also das sind die beiden Karten, die wir zugeteilt bekommen. Und uns interessiert, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das ein Pocket Pair ist. Ja. Also, das können wir natürlich ausrechnen. Es gilt, Wahrscheinlichkeit des Ereignisses Pocket Pair auf der Hand ist gleich, naja, wir summieren die Einzelwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit der Elementarereignisse, klein Omega und EP auf. Ja, da wir das als Gleichverteilung bekommen,
ja, müssen wir eigentlich nur zählen, wie viele Möglichkeiten gibt es, ja, mit gleichem Wert. Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Karten aufzunehmen, die den gleichen Wert haben? Ja, also Wert wäre irgendwie sowas 2, 3 bis 10. Bube, Dame, König, Ass, das andere sind die Farben. Genau, also Vorschlag war 13 mal 4 über 2 und das stimmt auch. Ne? Wir haben 13 mögliche Werte, ja, 2 bis 10, Bube, Dame, König, Ass, das sind 13 Werte. Für jeden Wert, ja, zwei Karten, die haben unterschiedliche Farben, wir haben vier Farben zur Auswahl. Ja, zwei Karten sozusagen aus vier Farben oder zwei Farben aus vier Farben zu wählen sind 4 über 2 mal 13 ist genau die Anzahl der Pocket Pairs. Also 13 mal 4 über 2 mal, und jetzt kommt die Elementarwahrscheinlichkeit, 1 durch 1326. Ja. Ergebnis ist also 78, wir haben 78 verschiedene Pocket Pairs durch 1326. Das ist 3/51, wie Sie schnell gesehen haben, oder ungefähr 0,0588... Ja, also die Wahrscheinlichkeit, ein Pocket Pair auf der Hand zu haben, liegt bei unter 6%. Poker ist so ein Beispiel, da können Sie Ihre wahrscheinlichkeitstheoretischen oder Ihre wahrscheinlichkeitsrechnerischen Fähigkeiten sozusagen zur Geltung bringen, wenn Sie sowas machen. Aber Sie brauchen noch ein paar Zutaten an Begriffsbildung, die wir eben noch einführen werden, insbesondere eben bedingte Wahrscheinlichkeiten. Gut, Fragen zu dem Beispiel? Also ist jetzt noch nicht sehr pokerlastig, ne? Ist jetzt erstmal reine Kombinatorik über bestimmte Ereignisverteilung von Karten. Und näher ran gehen wir zum Poker sowieso nicht. Naja, top Szenario, kommt noch eine kleine Komplikation dazu. Gut, wir machen mal noch ein zweites Beispiel, was tatsächlich irgendwie ja, wissenschaftlich relevant ist. Also es gibt auch wissenschaftlich fundierte Bücher über Poker, ja, Wahrscheinlichkeitstheorie von Poker. Also wenn Sie Wahrscheinlichkeitsrechnung sich ausdrucken wollen, können Sie solche Bücher mal gucken, durchlesen, kaufen, reinschauen, sich durcharbeiten. Schaden tut es Ihnen nicht, was Ihre stochastischen Fähigkeiten betreffen würde. Wir wollen mal noch ein zweites Beispiel machen, und zwar wirklich methodisch interessantes, und zwar wollen wir Zufallsgraphen betrachten. Ja, also wir wissen Graphentheorie, jetzt kann man das irgendwie auch zufällig gebildete Graphen betrachten, und da gibt es so zwei wesentliche Modelle, das eine ist das GNP-Modell, und das andere ist das GNM-Modell. Wir wollen mal über das GNM-Modell reden. Zufälliger, ungerichteter Graph mit n Knoten und n Kanten. M-Kanten. Das wollen wir uns mal überlegen, sozusagen, wie sieht dann der Wahrscheinlichkeitsraum aus? Und dann könnten wir auch mal fragen, wie groß ist denn, wenn wir jetzt so einen zufälligen Graph mit n Knoten und sagen wir n-1 Kanten wissen, dann wissen Sie, wenn der zusammenhängt, ist es schon mal ein Baum. Ja? Und dass das ein Spannbaum ist von so einem Graph. Ne? Das können wir ja ausrechnen. Okay, diesen Wahrscheinlichkeitsraum wollen wir uns mal anschauen. Schauen wir erstmal an, wie sieht denn die Menge der Elementarereignisse aus? Also wir betrachten den sogenannten GNM, also da macht man wieder so ein, naja, so ein kalligraphisches G, geschwungenes G. Index NM, das sind externe Parameter. Ja, und was da drin steckt, sind halt alle Graphen G mit Knotenmenge V und Kantenmenge E, machen wir gleich mal so. Ja, ungerichtete Graphen, das heißt, machen wir so, V ist die Knotenmenge 1 bis N und E, na klar, ist jetzt einfach die Menge aller Kanten. Kanten sind Paare, sind Zweiermengen von Knoten. Wir betrachten ja ungerichtete Graphen, U gleich V und die Kardinalität von E ist gerade M. Das wäre sozusagen die Menge der Elementarereignisse. Wir betrachten jeden Graphen sozusagen als ein Elementarereignis und dann können wir ja so einen zufälligen Graph aus dieser Menge rausziehen. Ja, und dann hätten wir einen zufällig gewählten Graph mit n Knoten und n Kanten. Ja, das heißt, wir können uns jetzt mal überlegen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, ich schreibe das so als Prädikat, dass wir ein G ziehen, einen Graphen G ziehen, der in der Klasse GNN, der NN-Graphen oder der zufälligen Graphen, also GNN-Graphen liegt. Ja, gut. G ist also ein beliebiger Graph, das heißt, es ist ein Elementarereignis. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich, können wir das machen, Elementarereignis unter Gleichverteilung ist 1 durch die Anzahl aller Graphen, die in GNM liegen. Wie viele Graphen liegen in GNM? Ja? Oder andersrum, machen wir es mal ein bisschen Punkten. Wie viele ungerichtete Graphen mit N-Knoten und M-Kanten gibt es?
It is hard ist keine gute Antwort, zumindest keine sehr konkrete.
Die fallende Faktorielle ist es auch nicht. Es ist auch nicht N über M. Eigentlich bedeutet das doch, wir müssen unter allen möglichen Kanten, ungerichteten Kanten, die wir mit N-Knoten bilden können, M auswählen. Das heißt es ja. Jede Auswahl von M-Kanten aus allen möglichen ungerichteten Kanten, die wir mit N-Knoten bilden können, ist ein Graph. Ein ungerichteter Graph mit N-Knoten und M-Kanten. Wie viele ungerichtete Kanten hat ein Graph mit N-Knoten? N mal N minus 1, halbe. Das stimmt zwar, aber was ist es eigentlich? Es ist N über 2. Nein, natürlich, da gibt es auch keine doppelten Kanten. Es sind ja Zweiermengen. Eine ungerichtete Kante ist eine Zweiermenge. Ja, es gibt nur eine Kante. Also es gibt n über 2 Kanten, ungerichtete Kanten mit n-Knoten. Denn ich kann ja sozusagen alle Zweiermengen, die ich mit n-Knoten bilden kann. Jede zweite Menge ist ja eine ungerichtete Kante. Gut, das heißt, jetzt sozusagen, wenn es n über 2 Kanten gibt und ich wähle davon m aus, dann gibt es demzufolge n über 2 über m viele ungerichtete Graphen mit N-Knoten und M-Kanten. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch N über 2 über M. Ja, so sieht es aus. Sie sehen, Sie sollten vielleicht noch mal ein bisschen... Nein, es gibt auch keine Schleifen, es gibt keine Multiple. Wir haben schlichte Graphen. Eine ungerichtete Kante ist eine Zweiermenge. Ja? So. Wie wir das haben, Standardmodell für ungerichtete Graphen. Also, so sieht das aus. An dem Beispiel machen wir nächste Woche weiter. Also wir wollen dann schon noch ein bisschen was sozusagen drin ausrechnen. Ja, also schauen Sie sich nochmal das mit der Kombinatorik an, vielleicht nochmal. Das kommt jetzt natürlich sehr viel stärker noch sozusagen in der Wahrscheinlichkeitstheorie wieder zurück. Graphentheorie ist halt nur so ein kombinatorisches Anwendungsszenario, so auf eine gewisse Art und Weise. Gut, also an der Stelle machen wir nächste Woche weiter, also mit dem Beispiel noch, wir sind damit noch nicht fertig. Ja. Morgen gibt es das nächste Übungsblatt. Schauen wir mal sozusagen, wie Sie den Spannungsbogen zwischen Regression und diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen irgendwie hinbekommen. Und nächste Woche machen wir an der Stelle weiter. Ja. Also, insofern, wenn Sie Fragen noch dazu haben, schreiben Sie es ins Forum. Können wir vielleicht am Anfang nächste Woche, nächsten Dienstag irgendwie nochmal drauf eingehen. Gut, also insofern vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.